Das war's dann wohl. So definitiv und niederschmetternd ist angesichts des antisemitischen Massenmords von New York die Bankrotterklärung der Linken ausgefallen, dass die gesamte neue Linke sich nun als ein grandioses Missverständnis und Selbstmissverständnis entpuppt, ihr Antikapitalismus als Fortzeugung miesester antizivilisatorischer und antisemitischer Ressentiments, ihre erborgte Radikalität als beispielgebende Verwahrlosung und organisierte Enthemmung, ihre kasperlhaften Organisationen und miefigen Zirkel als Kadettenanstalten, in denen nach dem Vorbild der natürlichen Zuchtwahl die Auslese prospektiver Führungskräfte vorgenommen wurde, in dem Bürgersöhne und Töchter sich so lange freiwillig einem aus zermürbenden Debatten, hochnotpeinlicher Gewissenserforschung und rituellen Gemeinschaftserlebnissen komponierten Überlebenstraining unterzogen, bis die Kandidaten entweder reif fürs Irrenhaus, fürs soziologische Seminar oder das Außenministerium waren. Was mit der Aufkündigung des Mitmachens in der auf der Massenvernichtung aufruhenden bundesrepublikanischen Wirtschaftswundergesellschaft anzuheben und eine reale Unversöhnlichkeit zu markieren schien, war in Wahrheit nichts anderes als ein mit der Mehrheitsgesellschaft ausgefochtener Erbstreit, der einzig darum ging, wer in welcher Form den Nachlass des Nationalsozialismus kompetent verwalten und zukunftsträchtig weiterbewirtschaften könne. Und wie es bei Keilereien in der Familienbande nun mal ist, so ging auch diese bisweilen mit harten Bandagen vonstatten. Die Arrivierten verfuhren nach der Devise liebevoller und gestrenger Väter, die immer nur das Beste wollen, nämlich dass Züchtigung der beste Ausdruck von Liebe sei, und setzten Polizeiknüppel, Wasserwerfer, Radikalenerlass und Isolationshaft ein, während die Sprösslinge sich bitter über Undank und Liebesentzug, die ihnen zuteil wurden, beklagten, zumal sie doch den Vätern so brav nacheiferten, als sie die Schlappe von Stalingrad mit dem Kampf gegen den sowjetischen Sozialimperialismus und den durch die Anti-Hitler-Koalition erzwungenen Abbruch der Endlösung mit der Solidaritätsbekundung für die Palästinenser, die die Juden ins Meer zu treiben versprachen, wettzumachen versuchten. Aber die Zeit heilte langsam die gern in aller Öffentlichkeit hergezeigten Wunden, und als die Arrivierten sich ihren scheinbar verstoßenen Kindern gegenüber konzilianter zeigten, da wurde es noch ein richtiges Happy End. Emsig widmeten sich die Linken der Festigung und Verschönerung der Demokratie, entwarfen Parlamentsreformen, plebiszitäre Demokratieformen, Basisdemokratie, proklamierten das Grundgesetz als Bibel der Emanzipation und starteten dann Anfang der 80er Jahre ihre große Vergangenheitsbewältigungsoffensive, das heißt also zu einem Zeitpunkt, als die alten Nazis größtenteils schon weggestorben oder in einen mit fetten Pensionen dotierten Lebensabend gegangen waren und der antifaschistische Lerneifer also garantiert niemandem mehr wehtun konnte. Ihren Eignungstest hat die Linke also längst bestanden, ein paar ihrer Parteigänger haben es sogar bis an die Spitze geschafft, und wer den Anschluss bei der Wiedervereinigung und beim ersten Golfkrieg verpasst hatte, der bekam nach dem 11. September letzten Jahres die Gelegenheit, seine selbstbewusste Teilnahme am Vernichtungszusammenhang der Deutschen zu bezeugen. Eine Gelegenheit, die die Linken natürlich prompt ergriffen und natürlich immer im Glauben, nach wie vor eine kleine radikale Minderheit zu sein und mutig und selbstlos für das Wahre und Gute zu kämpfen. In jenem notorisch guten Gewissen also, in dem auch Blitzmädel wie Claudia Roth oder Angelika Beer ihre Schandtaten begehen. So stellt sich im Nachhinein das, was als erbitterte Konfrontation und radikale Unversöhnlichkeit erschien, als eine Balgerei unter Vernichtungsgewinnlern dar. Alles andere blieb ephemer, bloße Episode. Das gilt mutatis mutandis und von den berühmten Ausnahmen, die bekanntlich die traurige Regel bestätigen, auch für jene Linke, die um die Jahreswende 1989-90 den faulen Frieden, den die antagonistische Kooperation von etablierter Mehrheit und linker Minderheit hierzulande stiftet, aufzukündigen schien. Die antideutsche Linke. Wieder einmal war es so, dass die Linken sich über ihre tatsächliche gesellschaftliche Rolle gründlich täuschten. Von einer Renaissance des Nationalismus hierzulande und anderswo sprach man seinerzeit. Man distanzierte sich von einer Linken, der nationale Kampf stets als probater Weg zum Sozialismus galt und büffelte die Kritik der Nation. Als Antinationaler glaubte man so auf der Höhe der Zeit zu sein, um den Verhältnissen Paroli bieten zu können, während es sich in Wahrheit so verhielt, dass sich in den Antinationalen nur der bereits länger anhaltende, krisenhafte Trend des Kapitals aussprach, welcher weltweit die Nationen in Gewinnerregionen und Armutszonen spaltet und damit den auf die Herstellung einheitlicher Lebensverhältnisse auf seinem Territorium verpflichteten Nationalstaat einschließlich der darauf ruhenden integristischen Ideologien obsolet werden lässt und dafür jene völkischen Sezessionisten und Rackets auf den Plan ruft, die in Deutschland ihren warmherzigsten Unterstützer finden. Die lautesten Schreier gegen Deutschland entpuppen sich schon bald, spätestens im Jugoslawienkrieg 99, als dessen berufenste Bauchredner. Andere hatten den Braten schon etwas früher gerochen und insistierten darauf, dass die Gegnerschaft zur Nation notwendig und an erster Stelle Gegnerschaft zu Deutschland heißen müsse. Aber auch bei der Mehrzahl von ihnen hat sich nach dem Massenmord von New York herausgestellt, was man immer schon vermutet hatte, dass ihr antideutsches Engagement nie etwas anderes war als ordinärer Antiimperialismus, der sich der politischen Konjunktur geschuldet eine Zeit lang eben hauptsächlich gegen Deutschland richtete. Die antideutsche Kritik an Volksgemeinschaft und Antisemitismus haben Linke nur deshalb so bereitwillig sich angeeignet, weil sie darin die Chance witterten, das alte antiimperialistische Denkschema über die Runden zu retten und in eine Form zu gießen, die zugleich Kompetenz und Problembewusstsein auf der Höhe der Zeit signalisiert. Man sprach also nicht mehr vom Imperialismus und den von ihm geknechteten und fremdbestimmten Völkern, sondern fraß Kreide und sprach demutsvoll beflissen von der metropolitanen Täternation namens Deutschland, in die man hineingeboren sei, weshalb man qua Herkunft und Sozialisation auf eine Identität als zum Beispiel weiße, deutsche, heterosexuelle Männer festgelegt sei. Und dieses Bekenntnis sei wiederum die Voraussetzung, so hieß es, um seiner qua Stellung gegebenen Verantwortung gerecht zu werden. Anders ausgedrückt, in Wahrheit ging es gar nicht um die kritische Destruktion all dessen, was deutsch ist, nicht um die Sache, sondern um die eigene Gesinnung, um die Bewältigung einer linken Sinnkrise, die an den deutschen Verhältnissen sich nur illustrierte. Der Nationalsozialismus und die Vernichtung der Juden, die man so pflichteifrig studierte und in unzähligen langatmigen Besinnungsaufsätzen durchnudelte, bedeutete den Linken im Grunde nichts anderes als ein Kosmetikum, um Sensibilität auf die Haut aufzutragen. Die Massenvernichtung zur Inszenierung eigener moralischer Makellosigkeit und politischer Korrektheit heranzuziehen, bedeutet aber nichts anderes als den Massenmord gleichsam zu irrealisieren und zu historisieren. Das heißt, ihn als ein Ereignis anzukennen, das in die Gegenwart zwar hineinragt, aber als Ereignis selbst in die Vergangenheit gebannt ist, sodass man als Zeitgenosse sich bequem und vampiristisch von ihm ernähren kann. Die in der antideutschen Linken geradezu epidemische Beschäftigung mit dem Antisemitismus stellt sich derart als eine besonders ausgeprägte Form von Wirklichkeitsverleugnung und Realitätsverlust dar, die ein Maß an Kälte, Indifferenz und Selbstbezüglichkeit offenbart, das einen wahrhaft erschaudern lässt. Man sieht sich deshalb zu der Feststellung genötigt, dass das, was jahrelang unter dem Label Antideutsch segelte, sich als besondere Form der Nekrophilie erwiesen hat, als, Zitat Gerhard Schröder, unbedingte Solidarität deutscher Linker mit toten Juden. Wenn die Juden umgebracht sind, gilt ihnen ungeteilte Empathie. Aber wehe, sie leben noch und setzen sich bewaffnet zur Wehr. Dann hört die nekrophile Liebe deutscher Intellektueller schlagartig auf. All denjenigen, die so eloquent den Zusammenhang von Warenform und Antisemitismus zu buchstabieren gelernt haben, bei jeder Gelegenheit von Singularität und Shoah daher schwadronieren und regelmäßig versichern, dass sie das Existenzrecht Israels ganz generös anerkennen, so als wären sie eine Schiedsstelle zur Anerkennung von Rechtstiteln, als wäre dieses Bekenntnis eine mutige Tat und die Solidarität mit Israel nicht eine pure Selbstverständlichkeit. All denjenigen war schon angesichts der fieschen Brutalität der sogenannten Al-Aqsa-Intifada kein unbedingtes Wort der Solidarität für jenen Staat zu entlocken, der in seiner Existenz so bedroht ist wie seit seiner Gründung nicht mehr. Und nach dem 11.09. dasselbe. Keine eindeutigen Worte gegen den islamischen Faschismus, der sich anschickt, damit fortzufahren, womit die Deutschen 1945 aufhören mussten und mit der Massenvernichtung von New York eine Kostprobe dessen geliefert hat, wozu er fähig ist, sondern berät das Schweigen, antiimperialistisch inspirierte, antiamerikanische Verschwörungstheorien und allerlei aufgeklärtes Bescheidwissen, das aus dem theoretischen Fundus schöpft, den man sich über all die Jahre angeeignet hatte. Man sei doch Staatskritiker, also müsse man auch den Staat Israel kritisieren dürfen. Man sei doch Gegner des Politikmachens, also dürfe man nicht Partei ergreifen. Man habe doch immer auf der Singularität von Auschwitz beharrt und dürfe deshalb den Islamismus nicht mit den Nazis vergleichen. Und wie die ganze Leier noch so weitergeht. Die Konsequenz all dessen scheint mir klar auf der Hand zu liegen. Die Linke steht in all ihren Facetten für nichts anderes mehr als für die regressive Überwindung des Bestehenden, für Opfer, Versagung und Verzicht. Und sie ist deshalb kein Protagonist allgemeiner menschlicher Emanzipation mehr, wenn sie es denn jemals war, sondern ein Hindernis dafür. Von der Linken in all ihren Facetten hat man sich daher ohne Wenn und Aber zu verabschieden. Was nicht nur nicht ausschließt, sondern ausdrücklich impliziert, ihr weiterhin auf den Nerven herumzutrampeln. An ihr ist nichts zu beerben, es sei denn das, was traditionell in der Linken sich zwar tummelte und tummelt, aber über sie in emanzipatorischer Hinsicht hinauswies und hinausweist. Links zu sein, das bedeutete immer schon die Verdoppelung des objektiven und hierzulande besonders ausgeprägten Identitätszwangs, bedeutete die Perpetuierung einer zur Gesinnung verhärteten, blindlings auf die Außenwelt sich projizierenden und diese nach ihren willkürlichen Maßstäben sich zurechtlegenden Innerlichkeit, die jeden Gedanken verdirbt und als kontaminierten Brocken in ihrem eklen Moralbrei herumschwappen lässt. Die Kritik muss sich demnach jetzt und in Zukunft zuvörderst gegen Bekennertum und Identitätshuberei richten, auch und gerade dort, wo diese im antideutschen Gewande auftrat und auftritt. Dazu muss die Kritik der Politik und des Politikmachens erkenntniskritisch zur Kritik des politischen oder politisierten Menschen, bekanntlich das Ideal und die Wunschvorstellung aller Linken seit jeher und der 68er ganz besonders, radikalisiert werden. Die Politisierten, das sind, wie man im letzten halben Jahr zur Genüge erfahren konnte, gewitzte und durchtrainierte Rationalisierer, die großen Zusammenhänge souverän, überblickend, über die großen Geschehnisse immer informieren und auf dem Laufenden und bestens geübt darin, die kategoriale Apparatur vor die Erfahrung der Wirklichkeit zu schieben. Das Gegenmodell dazu wäre nicht der unpolitische Mensch selbstverständlich, sondern in bestimmter Negation beider, derjenige, der an der trügerischen Welt des schönen Scheins nur allzu sehr hängt, aber in dem Maße, worin er sich ins Unmittelbare versenkt, zwangsläufig auf die falsche Gesellschaft auftrifft und sich aus einer idiosynkratischen Kränkung, aus einer letzten Endes unbegründbaren Entscheidung herausgefordert sieht, es mit der Gesellschaft aufzunehmen. Soweit mein kleiner Sparbeitrag zu dieser Debatte, wie kommen Subjekte überhaupt darauf, das Denken anzufangen und so weiter. Gefordert ist eine Haltung, die sich die Unmittelbarkeit zur Sache nicht abmarken lässt, auch wenn der Gedanke das Unmittelbare je wieder überschreitet. Emphatische Erkenntnis heißt nicht Bescheidwissen über die großen und relevanten Themen, sondern Dichte der Erfahrung. Einfacher ausgedrückt, man verschone sich und andere, also künftig mit irgendwelchen weihevollen Letztbegründungen für sein Tun. Moral versteht sich entweder von selbst oder eben nicht. Man übe sein Geschäft der Kritik und halte im Übrigen den Rand. Unter diesen Prämissen muss auch der notwendig antideutsche Charakter materialistischer Kritik, das ist mein Sparbeitrag zur nächsten Runde, gegen das, was in den letzten 10 Jahren als antideutsch sich präsentierte, noch einmal neu durchbuchstabiert werden. Als militante Ideologiekritik wird ein antideutscher Materialismus das glatte Gegenteil eines moralisierenden Lernens aus der Geschichte sein, das sich stilvoll zelebrieren und seminaristisch bewirtschaften lässt. Sein Gegenstand, das, was deutsch ist, ist keine fixe Eigenschaft, die sich positiv mit mentalitäts- oder kulturgeschichtlichen Spekulationen beschreiben ließe, sondern eine politökonomische Konstellation. Eine kapitalistische Vergesellschaftung, die aus der Not historischer Verspätung eine Tugend macht und worin der das säumige Bürgertum substituierende Staat sich zugleich an die Spitze einer antibürgerlichen, antisemitischen Volksbewegung setzt und schließlich mit der Gesellschaft zu einem in massenmörderischer Aktion gegen die Juden sich definierenden Massenracket verschmilzt. Diese Konstellation kann deshalb deutsch genannt werden, weil sie hierzulande zuerst sich etabliert hat und ihre bestialischen Potenziale voll entfalten konnte. Aber sie ist an sich selbst kein historisch oder territorial eingrenzbares Phänomen, sondern entspricht der konstitutiven, das heißt unheilbaren Pathologie kapitalistischer Krisenbewältigung und hat den Wirkungskreis ihrer vormaligen Exekutoren längst überschritten. Horkheimers Feststellung über das Verhältnis von Allgemeinem und Besonderem, das er in die Juden und Europa traf, gilt auch umgekehrt. Zitat: Wenn tatsächlich der Faschismus aus dem kapitalistischen Prinzip hervorgeht, ist er nicht bloß den Armen, den Have-Not-Ländern im Gegensatz zu den Saturierten angepasst. Dass der Nationalsozialismus ursprünglich von den bankrotten Industrien getragen war, betrifft seine spezifische Auslösung, nicht seine Eignung zum universalen Prinzip. Zitat Ende. Käme diese negative Aufhebung des Kapitals, von der im Folgenden zu reden sein wird, mit deren Schützenhilfe, der Schützenhilfe der Deutschen, und mit der von ihr intendierten Vernichtung Israels erneut zum Zuge, so würden damit zugleich die Mindestbedingungen revolutionären Denkens und Handelns zerstört. Ist Israel doch die staatgewordene Konsequenz aus dem Scheitern des bürgerlichen wie des kommunistischen Emanzipationsversprechens, welches es als versäumtes und unabgegoltenes gleichwohl aufbewahrt. Revolutionäre Kritik bedeutet notwendig die Gegnerschaft zum organisierten Deutschtum, egal ob dieses unter völkischer oder islamistischer Fahne antritt, egal ob es in Sebnitz oder Ramallah, in Lübeck oder New York sein terroristisches Unwesen treibt. So lassen sich also nach allen Erfahrungen zwei Grundvoraussetzungen materialistischer Kritik formulieren. Keine Staatskritik ist legitim, es sei denn jene, die mit dem Staat Israel, jener prekären Nothilfemaßnahme gegen antisemitische Raserei, sich bedingungslos solidarisch erklärt, was die Solidarität mit dessen bewaffneter Selbstverteidigung selbstverständlich einschließt. Und keine Kritik am Kapital ist legitim, es sei denn jene, die seine negative Selbstaufhebung ins Zentrum rückt und zum Angelpunkt der Agitation macht. Darum werden sich heute und künftig die Geister scheiden. Damit zur Sache. Die Zusammenbruchskrise des Kapitals und die durch sie bewirkte Verüberflüssigung des gesellschaftlichen Humankapitals ist die Conditio sine qua non jener negativen Aufhebung des Kapitals, die der Nationalsozialismus zum ersten Mal in reiner Form ins Werk setzt. Aber sie ist diese unerlässliche Bedingung nur im notwendigen Zusammenhang mit einem gesellschaftlichen Krisenbewusstsein, das schon lange vorher mit dem Staat als dem souveränen Nothelfer sich zu identifizieren gelernt hat. Das Bewusstsein der Krise ist aber dem Faktum der Krise nicht äußerlich, tritt nicht zu ihm hinzu, sondern ist darin die Einheit von Vergesellschaftungsform und Denkform bestätigend, immer schon dessen integrales Moment. Und gleichzeitig ist es dessen integrales Moment darin bezeugend, dass die Einheit nur als eine des Widersprechenden und Auseinanderstrebenden Bestand hat, als ein der Krise vorangehendes und in ihr seine Bewährungsprobe findendes Bewusstsein. Noch bevor sich in der Krise die Totalität kapitalistischer Vergesellschaftung sich gewaltsam und katastrophisch geltend macht, träumt das Bewusstsein die Krise und deren regressive Bewältigung schon voraus. Und vom jeweiligen Aggregatzustand der Gesellschaft, des Kapitalismus, von dem zu reden sein wird, hängt dann ab, ob diese katastrophische Totalität dann mit staatlicher Hilfe als Totalität der Katastrophe fortgesetzt wird. Als objektiver, als von der Totalität gleichermaßen konstituierter und auf sie als auf ihren Grund zurückschlagender Faktor ist das Krisenbewusstsein selbst Produktivkraft. Wie umgekehrt eben auch die Kritik des Kapitals, die emanzipatorische Kritik des Kapitals, im Denken der Krise seinen Fluchtpunkt hat und im günstigen Falle
zur emanzipatorischen Destruktivkraft würde, von der das Kapital sich nicht mehr erholt. Die Zusammenbruchskrise in den Jahren 1929 fortfolgende ist in dieser Perspektive also nur das i-Tüpfelchen auf einem Zerfallsprozess, der schon länger im Gange war und Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Verlust jener aufklärerischen Zukunftsprojektion anhebt, die die revolutionären Bürger aufgerichtet und die Arbeiterbewegung beerbt hatte. Die Prätention einer mit der bürgerlichen Gesellschaft eingetretenen Zeitenfülle begegnet uns beispielsweise in der Kantschen Geschichtsphilosophie, die als Parsprototo des aufklärerischen Denkens die bürgerliche Gesellschaft als, wie Ulrich Enderwitz einmal formulierte, ebenso sehr in immanenter Entfaltung begriffenen wie in kontinuierlicher Gegenwart befangenen Endzustand der Geschichte, Zitat Ende, reflektiert und die, wie Kant meinte, allgemein das Recht verwaltende bürgerliche Gesellschaft als eine Zukunftsprojektion, als eine verbindliche Gattungsperspektive formulierte. Das heißt also als eine Zukunft, die als Perfektion der Gegenwart gedacht ist und auf nichts weniger als auf eine klassenlose Bürgergesellschaft abzielt. Die auf den rechtlich geregelten Tausch gegründete Gesellschaft wird also als virtuell Krisen- und Klassenlose gedacht. Krise, Kritik, Konflikt, Krise, Krieg und Konflikt, so, gehören der Vergangenheit an und alles, was störend in die Gegenwart hineinragt, soll Relikt und Restbestand eines Vergangenen sein. In Vitalismus und Lebensphilosophie, also Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts, also jene Philosophie, die mit Schopenhauer spätestens anfängt, aber ihre Vorläufer auch schon in den deutschen Befreiungskriegen hatte. Das fing ja alles sehr früh an hierzulande. Das heißt also, in Vitalismus und Lebensphilosophie träumt aber nun der Bürger, den das Kapital, dem es seine Stellung und auch seinen Eigenwillen, seinen subjektiven Überschuss verdankte, zum für den Fortgang des Getriebes entbehrlichen Rentier abgestempelt hat, träumt also nun der Bürger seinen Untergang in der Endkrise voraus und seine Wiederauferstehung im heroischen Kollektiv, das sich als fragloser, mit sich identischer Souverän konstituiert, indem es die Krise bemeistert. Krisenbewältigung wird also als gesellschaftlicher Selbstreinigungsprozess gedacht, die Selbstreinigung aber als eine fortwährende und permanente Aufgabe. Das Kollektiv, in welchem der Bürger seine Resurrektion erlangt, wird derart als das Gegenprinzip, Resurrektion passt irgendwie zu Ostern, wird derart als das Gegenprinzip zur in sich ruhenden, privateigentümlichen, bürgerlichen Wohlhäbigkeit vorgestellt, als Kollektivsubjekt in fortwährendem Statu nascendi, das seine Identität nur als Wehrgemeinschaft gewinnt, nur in dauerhafter Exorzierung der Krise. Der bürgerliche Albtraum ist so zugleich ein Wunschtraum, die perhorrezierte Untergangsvision zugleich das ersehnte Stahlbad. Und daraus erhält das zwiespältige Verhältnis, das die bürgerliche Katzenjammerphilosophie, die mit Schopenhauer und Nietzsche beginnt und über Wagner, Stefan George und Spengler bis zu Ortega y Gasset der Aufstand der Massen reicht, zur Demokratie, das heißt also zu dem durch die Aufhebung des Zensuswahlrechts errichteten Volksstaat und damit dem Einbruch der eigentumslosen Massen in die Sphäre des Politischen unterhält. Einerseits ist die allfällige Klage über Nivellierung, Verflachung und Niedergang des Lebens ein deutliches Indiz für die Bedrohung, der die für ihre Klasse sprechenden Autoren durch die Massen sich ausgesetzt sehen. Aber zugleich geben diese Texte preis, dass das Geistesaristokratentum, das sie beschwören, nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Und die Diagnose stellen, scheinen darüber nicht nur unfroh zu sein. Denn andererseits wird von der andrängenden Masse auch die Erneuerung erwartet, wird die Feier von kollektiver Anstrengung und Mühsal gesungen, bricht sich die Erkenntnis Bahn, dass die kommende Zusammenbruchskrise nur von einem Souverän geleistet werden kann, der sich auf die Masse stützen kann und der als Souverän selbst homogenes, unteilbares Kollektiv ist. Es lockt also die an sich selbst irre werdenden bürgerlichen Intellektuellen, sich an die Spitze der kommenden Volksbewegung zu stellen, das chaotisch Ungebundene der Massen zu formieren, um sie gegen die verhasste alte Ordnung in Stellung zu bringen. Das wird dann auch der Fall sein. Nur dass derjenige, der sich seinen Traum von der Führerschaft erfüllen kann, bekanntlich kein vom dionysischen Zauber daherfaselnder Großbürger sein wird, sondern ein radebrechender und teppichbeißender, verkrachter Intellektueller und verhinderter Kunstmaler aus Braunau. Eine Tatsache, die die Großbürger dem Hitler bekanntlich immer übel genommen haben. Die in der Kulturkritik unmittelbar implizierte Sympathiewerbung für das Kritisierte fällt den Bürgern umso leichter, als auch die Arbeiterbewegung ihre Zukunftsperspektive, die sie den Bürgern streitig machte und mit welcher sie die scheinbar zeitlose bürgerliche Gegenwart zum bloßen Durchgangsstadium eines sie transzendierenden historischen Prozesses zu degradieren drohte, ihrerseits fahren lässt und stattdessen beginnt, sich, wie Rudolf Hilferding einmal mit entwaffnender Ehrlichkeit formulierte, als Verkaufskartell der wahre Arbeitskraft im Bestehenden zu etablieren und sich damit also nicht als Antipode des Kapitals, sondern als ein Faktor seiner Neuorganisation, als Gesellschaftskapital in Kartellen und damit seiner Selbstaufhebung als Privateigentum innerhalb der Grenzen des Privateigentums, wie Marx das einmal formulierte, zu erkennen gibt. Als mit dem ökonomischen und politischen Apparat zunehmend verwachsende bürokratische Massenorganisation wird die sozialdemokratische Arbeiterbewegung nach einer Bemerkung von Willi Huhn, Zitat, das erste große geschichtliche Beispiel für die in der Neuzeit notwendig werdende Kunst, große Menschenmassen zu organisieren und politisch zu führen. Zitat Ende. Für den deutschen Staat, der sich schon für die Massenmobilmachung des Kriegers rüstet, gewinnt die Arbeiterbewegung als Faktor von Massenlenkung und Massendisziplinierung allmählich praktische Vorbildfunktion. Und je mehr sie sich ihre Funktion bewusst aneignet, desto unumwundener formuliert sie dem Staat die organisatorischen Erfordernisse zur Durchstaatlichung der Gesellschaft für die Zwecke des Kriegers vor, mit einer Hemmungslosigkeit, mit der nur liberale Denker sich dies nie getraut hätten. Dazu nochmal ein kleines Zitat von Willi Huhn. Die nötige Massenbasis lieferte diesem System der deutschen Militärdiktatur, Klammern angemerkt von Huhn, der alte Begriff deckt hier einen geschichtlich vollkommen neuen Inhalt, nämlich Kriegswirtschaft im Totalkrieg. Die nötige Massenbasis lieferte diesem System also vor allem die Mehrheitssozialdemokratie sowie die freien Gewerkschaften. Zitat Ende. In dem Maße also, worin die Arbeiterbewegung ihre Zukunftsperspektive aufgibt und sich als Massenbewegung im Bestehenden einrichtet, entwickelt sie ein Bewusstsein, dessen Fatalismus und Schicksalsergebenheit dem der an sich selbst irrewährenden Bürger vollauf kompatibel ist. Sie begreift sich selbst als Vollstreckungsbeamten und Erfüllungsgehilfen einer historischen Notwendigkeit und gibt damit preis, dass sie die Zukunft nicht mehr anders denken kann als Verlängerung der zukunftslosen Gegenwart, die zukünftige Gesellschaft nicht anders als die Entbindung des in der Gegenwart bereits Angelegten. Indem sie statt Kritik am Kapital die Kritik am unproduktiven Rentier im Namen der ehrlichen Arbeit führt, statt der Produktion die Zirkulation und Distribution im Namen der Gerechtigkeit aufs Korn nimmt, exorziert auch sie die Krise, spaltet sie ab. Und indem sie Kartellierung, Staatsintervention und staatliche Sozialpolitik als Abschlagszahlung auf den Sozialismus feiert und mithin den Volksstaat mit Sozialismus identifiziert, fördert sie, wie schon Horkheimer meinte, Zitat aus dem autoritären Staat, eine Idee von Vergesellschaftung, die von der Verstaatlichung, Nationalisierung, Sozialisierung im Staatskapitalismus kaum mehr verschieden war. Zitat Ende. Auch die Arbeiterbewegung träumt so die wahre Demokratie als Volksgemeinschaft voraus, worin das arbeitende Volk sich als mit dem Staatsapparat verschmolzene Gefolgschaft die Krise bemeistert. Die Arbeiterbewegung wird damit zu einem anfangs unfreiwilligen, später erklärten Protagonisten einer Entwicklung, die geradewegs in den totalen Staat führt. Das Kraft historischer Notwendigkeit beschlossene Hineinwachsen in den Sozialismus, das die Arbeiterbewegung beschwört, entpuppt sich vielmehr, wie Willi Huhn diesen sozialdemokratischen Evergreen einmal ironisierte, als ein Hineinwachsen in den Nationalsozialismus. Das Krisenbewusstsein, das Bürgertum und Arbeiterbewegung in antagonistischer Kooperation schmieden, indiziert die Etablierung des Kapitalverhältnisses als scheinbar unverrückbarer, ewiger, zweiter Natur und damit korrespondierend den sich anbahnenden Durchbruch eines nachbürgerlichen wie nachproletarischen Sozialcharakters, der nachdem ihm die Gesellschaft als Domäne seines Willens, eine Formulierung von Marx, verstellt erscheint, in der Fülle seiner unendlichen Leere schwelgt und den Zusammenbruch herbeisehnt. Zwar ist die kapitale Akkumulation, das heißt die rastlose und permanente Vermehrung seiner selbst als, des Werts seiner selbst als Wert, eine Bewegung, die in Zyklen verlaufend an sich ziel- und maßlos ist und auf immer höherer Stufenleiter immer wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehrt, immer schon als abstrakte, leere, entqualifizierte, quasi verräumlichte Zeit bestimmt. Als Produzent allgemeinen Reichtums, als die Gebrauchswerte erhaltend und vervielfältigend, ist es aber als substanziell, als wie auch immer widersprüchliche und defizitäre Befreiung vom Naturzwang bestimmt, die als ihre zivilisatorische Potenz jene Eskalation der Bedürfnisse und jenen subjektiven Eigenwillen hervorbringt, der für einen bestimmten historischen Augenblick diese enorme Zukunftsperspektive bürgerlicher wie proletarischer Provenienz hervorbringt, worin die verdinglichte Zeit, die das Kapital stiftet, nicht das letzte Wort behält. Und das ist auch ein Punkt, den man überhaupt, auch das gehört nochmal zum Neudurchbuchstabieren, der Kritik, dass diese geläufige Rede vom Fetischcharakter des Kapitals, von der zweiten Natur, die ja mittlerweile auch so flott über die Lippen geht, keine Strukturbestimmung ist, keine Definition, die sich aneignen und mit der sich handeln lässt und die sich als theoretischer Joker einsetzen lässt, sondern eine Bestimmung ist, die selber substanziell und historisch zu bestimmen ist. Denn als Werdendes ist das Kapitalverhältnis, wie Böckelmann einmal formulierte, negative Einheit von Subjektivität und Objektivität. Es ist natürlich immer schon ein versachlichter, verselbstständiger Zusammenhang, der aber, und das ist das auszeichnende Charakteristikum des frühen Kapitalismus, in sich defizitär, lückenhaft und brüchig bleibt. Es ist ein versachliches Verhältnis insofern, weil er erstens dem Dafürhalten und Wollen der Einzelnen entzogen ist, das Ganze nicht mehr als Resultat, als Summe aller Einzelanstrengungen verstanden werden kann, ein Zusammenhang ist, der den Zusammenhang von Intention und Resultat verkehrt, weil die Produktivkraft des Einzelnen nicht mehr als seine eigene erscheint, sondern als Äußerung des Kapitals und die Gesellschaft nicht mehr in Einzelbereichen, sondern eben nur noch als Ganzes revolutioniert werden kann. Letzten Endes also nur weltweit. Damit sind aber Versachlichung und Verselbstständigung und universalistische Perspektive einer kommunistischen Revolution unmittelbar aufeinander bezogen. Diese Verdinglichung ist also, wie Adorno einmal in der negativen Dialektik formulierte, selber nur die Fratze dessen, was einmal den wahren Vorrang des Objekts begründen könnte. Das als kleine Zwischenbemerkung. In dem Maße also, worin diese negative Einheit von Subjektivität und Objektivität zerfällt, ist die Bedingung dafür gesetzt, dass das Kapital sich als zeitlose Gegenwart etablieren und das heißt, seine zerstörerische Potenz voll entfalten kann. Indem er sich als Abstraktion vom Gebrauchswert und dem auf ihn bezogenen Bedürfnis und damit als, wie Marx in den Grundrissen einmal formulierte, lückenlose Kontinuität des Produktionsflusses zu setzen bestrebt ist, emanzipiert es sich von dem stets schon losen und prekären Bezug auf die Selbsterhaltung. Mit sich als prozessierender Abstraktion kann das Kapital nur identisch werden als komplett widersinnige Identität von Selbsterhaltung und Selbstvernichtung. Auf der anderen Seite konstituiert sich klassenübergreifend eine Subjektivität, die von der gesellschaftlichen Objektivität auf ihr bloßes So-Sein zurückgeworfen, die verrinnende Zeit als unendliche Leere erfährt und ein Leben wie im Wartestand fristet. Hervorstechendes Kennzeichen dieses Sozialcharakters ist seine Indifferenz, der die ihn umgebenden Dinge wie die Menschen gleichermaßen verfallen, Die Außenwelt ist also vom Subjekt wie durch einen Abgrund getrennt und gerät gerade dadurch zur bloßen Funktion des eingeschrumpften Ichs, wird sein Spiegel, seine Projektionsfläche, sein Material, über das es scheinbar nach Belieben verfügen kann. Seine Ohnmacht als Allmacht halluzinierend, seinen Fatalismus in Tatendrang ummünzend, in völliger Schicksalsergebenheit selber das Leben und Tod verteilende Schicksal spielen wollend, zerlegt sich die Indifferenz dieses Sozialcharakters in die unvermittelte und unberechenbare Abfolge von Apathie und Raserei. In Lebensphilosophie wie in der Lehre von der historischen Notwendigkeit scheint also zum ersten Mal eine nachbürgerliche Subjektivität auf, ein Sozialcharakter, der Mimikrie an die Zeit und ziellose, stationäre Dynamik des Kapitals übt und sich dessen vorausgeträumter, katastrophischer Selbstvernichtung gleichmacht und diese damit zur eigenen Sache macht. Es ist das grundlegende Charakteristikum des nachbürgerlichen Subjekts, dass es sein Selbstbewusstsein und seinen Tatendrang aus seinem Gegenteil bezieht, nämlich aus der freiwilligen und bewussten Selbstentmündigung und dadurch, dass es sich als Vollstrecker einer höheren Macht begreift, vorauseilende Selbstexkulpation betreibt, sich von den Voraussetzungen und Folgen seines Tuns von vornherein freispricht. Also genau diese Sprüche, die man hierzulande immer so behören kann. Wir haben das Schlimmste getan, aber wir haben von nichts gewusst. Ne? Wir waren es nämlich im Zweifelsfalle nicht. Damit wären freilich nur die allgemeinen Bedingungen für die Selbstaufhebung des Kapitals und der von ihr konstituierten bürgerlichen und proletarischen Sozialcharaktere in blindwütiger Vernichtung und Raserei benannt. Mehr nicht. Ob die Aufhebung des Kapitals zu einer halbherzigen und unentschiedenen Angelegenheit gerät oder ihre mörderischen Potenzen voll entfalten kann, ob der regressiv-infantile Sozialcharakter eine abseitige Schrulle bleibt oder die Gelegenheit erhält, die Gesellschaft nach seinem Bilde zu formen, das macht den theoretisch vielleicht marginalen, praktisch dafür umso bedeutsameren Unterschied zwischen der deutschen, wenngleich nicht nur in Deutschland anzutreffenden Form kapitaler Vergesellschaftung und deren anderen Konstellationen aus. Und das markiert überdies noch einen Unterschied zwischen den nachbürgerlichen Gesellschaften heutzutage. In Deutschland formiert sich nämlich im 19. Jahrhundert unter Bedingungen nachholender Entwicklung, die von den intragenden Kräften kurzerhand in einen Vorsprung umgemünzt wird, eine Konstellation kapitaler Vergesellschaftung, die gegründet ist auf die unheilige Allianz zwischen Staat und Arbeiterbewegung gegen ein säumiges, zur politischen Machtausübung unfähiges Bürgertum. Als Garant der kapitalen Akkumulation fungiert der Staat hier von vornherein zugleich als Anwalt einer sozialverträglichen Akkumulation, als Anwalt des kleinen Mannes, seiner Subsistenz- und Sicherheitsbedürfnisse. Und in dieser Eigenschaft ist er darauf verwiesen, die antibürgerlichen und antikapitalistischen Ressentiments zu bedienen, in denen die notwendig krisenhaften Konsequenzen der kapitalistischen Verwertung vom Kapital abgespalten und auf empirische Personen, die Juden, rückprojiziert werden. Hier bildet sich also ein Kapitalismus heraus, der unter tatkräftiger und von allen Schichten betriebener Verleugnung seiner selbst sich am Leben erhält und jenen bereits 1845 von Marx aufgespießten, sozial gesonnenen, anheimelnd menschelnden, politisch korrekten und idealistisch gepanzerten Gutmenschensprech hervorbringt, der in vollendeter Realitätsfremdheit sich zerstörerisch auf die Realität projiziert, um es hinterher dann wieder nicht gewesen zu sein. Hier wird das antisemitische Bewusstsein, das die Krise exterritorialisiert und personalisiert und vom Glauben an Erlösung durch Vernichtung besessen ist, institutionell gefestigt, genährt und gefestigt. Hier formiert sich ein zukunftsträchtiges Bündnis, das im Rahmen des bürokratisierten Verwaltungsstaats des späten Kaiserreichs das Bündnis von Mob und Elite bei den Nazis schon antizipiert. Und nicht zuletzt wird bereits hier die Internationalisierung, später dann im Ersten Weltkrieg natürlich auch, des deutschen Modells geprobt, in dem der deutsche Staat seine Fühler in den Nahen Osten streckt und mit den aus der Konkursmasse des zugrunde gehenden Osmanischen Reiches entlassenen Volksbewegungen hauptsächlich gegen das britische Empire das Bündnis sucht, welches in der großzügigen Unterstützung deutscher Militärs für den Massenmord der Jungtürken an den Armeniern eine erste herzliche Besiegelung erfährt. Jener geologische Materialismus, der immerzu nach Rohstoffen und Bodenschätzen fahndet und der internationalen Konkurrenz der Staaten im Frieden und erst recht im Krieg eine Rentabilitätsrechnung unterstellt, ihr kennt das, diese virtuosen Ausführungen von Jürgen Elsässer bestimmt auf der Konkreten. Ne? Also jener geologische Materialismus blamiert sich nämlich schon angesichts des Ersten Weltkrieges. Die unzähligen Strategiepapiere, mit denen man hier wie in anderen Kriegen natürlich immer aufwarten und wichtigtuerisch herumwedeln kann, beweisen genau gesehen nämlich das Gegenteil. Kein handfestes materielles Interesse, sondern ein spekulatives. Der Gewinn, den ein Staat sich verspricht, wenn er wie Deutschland den Platz an der Sonne oder die Weltmacht erobern will, ist eine schemenhafte Ex-Post-Kategorie, notwendigerweise. Keiner kann angeben, ob der spekulative Gewinn auch wirklich eintritt. Seit der Reichtum nicht mehr auf der Verfügung über Grund und Boden basiert, sondern auf der Akkumulation des Kapitals, hat der Krieg als Mittel der Reichtumsmehrung durch Eroberung von Territorien nämlich ausgedient. Dafür wird er aber unwiderstehlich als Mittel der Kapitalvernichtung. Der Erste Weltkrieg ist darin vorauseilende Krisenbewältigung, die aus dem volksstaatlichen Kapitalismus des Kaiserreichs die Konsequenzen zieht und den Burgfrieden zwischen Kapital und Arbeit nicht nur besiegelt, sondern die staatliche Verwaltung dieses Bündnisses zur Generalmobilmachung eskaliert. Im Ersten Weltkrieg geht die bürgerliche Klasse, die mit ihr verknüpfte Lebensform und die nach ihr benannte Gesellschaft zugrunde. Dafür wird die Tendenz zum totalen Staat beschleunigt. Durch sozialpolitische Maßnahmen, durch Konzentration und Bürokratisierung der Produktionsmittel und durch Unterstellung des Distributionsapparats unter die militärische Behörde entsteht, wie Willy Huhn einmal anmerkte, erstmals in der Kriegswirtschaft aus einem Guss tatsächlich eine Volksgemeinschaft, wie die Sozialdemokratie im Kriege die Absicht eines Burgfriedens bezeichnete, wenn auch eben nur als nationale Wehrgemeinschaft. Und der Staat, der eine solche unter dem Druck der imperialistischen Spannungen unserer Zeit zu organisieren gezwungen ist und daher jedem einzelnen Volks- und Wehrgenossen seinen Platz im totalen System der Landesverteidigung anweisen muss, kann dann in der Tat als ein sozialer Volksstaat erscheinen, wie auch das Ergebnis seiner militärischen Organisation das Aussehen eines völkischen Organismus gewinnen kann. Zitat Ende. Zum anderen findet jener Sozialcharakter, der sein Dasein als Leben in unbefristeten Wartestand empfunden hat, im Weltkrieg seine erste große Erfüllung. In der Kameraderie des Schützengrabens findet zum ersten Mal eine negative Aufhebung der Klassengesellschaft statt und die Demokratie ihre Apotheose, denn alle sind nun gleich in ihrer Hinfälligkeit und in ihrem staatsbürgerlichen Opferwahn. Das seine Überflüssigkeit gewahrende Subjekt ist endlich aus dem apathischen Dahindämmern erlöst. Ihm verschafft die Generalmobilmachung die Gelegenheit, in nunmehr ungebändigter Raserei um sich zu schlagen und im heroischen Akt der Aufopferung wenigstens noch die verhasste Welt rings um ihn in Schutt und Trümmer legen zu können. Ressentiment geladener Infantilismus und die Lust am Ausnahmezustand sind die hervorstechendsten Züge dieses Sozialcharakters. Dazu ein kleines Zitat aus jener Faschismusstudie von Karl Otten, die 1989 wieder aufgelegt wurde, geplante Illusionen. Er schreibt darin, es ist eigentlich auf den Faschismus bezogen, aber betrifft genau diesen Sozialcharakter, der sich später im Faschismus nochmal zu voller Blüte entwickelt hat. Erziehung ist systematisch geleitete Anpassung der ursprünglich asozialen Triebansprüche des Kindes an die Forderung der Erzieher auf Triebverzicht oder Einschränkung der Triebe. Verlangt aber der Erzieher, der Führer der Jugend, nichts als das Gegenteil, den Kult der asozialen Triebe nämlich, als welchen wir in seinem Gipfel die militärische Züchtung des Mord- oder Todestriebes bei der Hitlerjugend kennen, So erreicht der Erzieher die Formung todesmutiger, todessüchtiger Soldaten. Kriegsspiele, Kriegswaffen, Dolche und Fahnen, Uniformen, Märsche und Lieder sind die korrespondierenden Symbole dieses Unterrichts, denen die ganze Liebe der deutschen Jugend gilt. Sie sind der Inhalt ihres Lebens und ihrer Liebe für den obersten Vater und Erzieher, der auch ihr oberster Kriegsherr ist. Die deutsche Jugend liebt Hitler und seinen Staat, weil er ihr keinen Zwang auferlegt, sondern weil, im Gegenteil, die Methode des Unterrichts den Trieben der Kinder folgend, sie begleitet und verstärkt. Es ist eine Freude, an diesem Unterricht im Kriegsspiel und Ernst teilzunehmen. Es ist eine tiefe Lust, Soldat, Flieger, Fallschirmjäger, Matrose im Unterseeboot zu sein. Das ganze Leben ist nichts als ein mechanisiertes Indianerspiel, dessen Jagdgefilde und Spielgründe sich über die ganze Erde ausdehnen. Und es gibt auch noch ein Zitat von Hermann Broch aus seinem Roman Die Schlafwandler, aus seiner Trilogie Die Schlafwandler, aus dem letzten Kapitel über den Wilhelm Huguenot, das ist dort die Hauptfigur. Da schreibt er dann wirklich bezogen auf den Ersten Weltkrieg: Zwar gelang es ihm, also die Hauptfigur ist es gemeint, noch während der Ausbildungszeit in Fulda das ein oder andere Tabakgeschäft abzuschließen, aber bald genug ließ er es bleiben. Nicht nur, weil der Dienst ihn für alle anderen Dinge müde machte oder abstumpfte. Es war bloß so angenehm, an nichts anderes mehr denken zu müssen. Und von ferne her gemahnte es an die Schulzeit. Noch erinnerte sich der Schüler Huguenot an die Schlussfeier in der Schlettstädter Anstalt und mit welch eindrucksvollen Worten der Direktor damals die kommerzbeflissenen Jünglinge in den Ernst des Lebens entlassen hatte. In einem Lebensernst, mit dem man bisher ganz gut zurechtgekommen war und den man nun zugunsten einer neuen Schulzeit wieder aufgeben musste. Nun war man wieder in eine ganze Reihe von Verpflichtungen hineingeraten, die man viele Jahre hindurch vergessen hatte. Man wurde wie ein Schuljunge behandelt, wurde angeschrien, hatte ein ähnliches Verhältnis zu den Aborträumlichkeiten und ihrer Kollektivität wie in der Jugendzeit. Auch der Fraß stand wieder im Mittelpunkt des Interesses. Und die Respektbezeugungen und die ehrgeizigen Bestrebungen, in die man verflochten wurde, gaben dem Ganzen ein vollkommen infantiles Gepräge. Überdies war man in einem Schulgebäude untergebracht und vor dem Einschlafen sah man die beiden Reihen der Lampen mit den grün-weißen Schirmen über sich und die schwarze Tafel, die in dem Raume belassen worden war. Durch all dies wurden Kriegs- und Jugendzeit zu unauflöslicher Einheit verwirrt, und auch als das Bataillon endlich zur Front abging, kindische Lieder singend und mit Fähnchen geschmückt, primitive Unterkünfte in Köln und Lüttich beziehend, vermochte sich der Füsilier Huguenot von der Vorstellung eines Schulausflugs nicht freizumachen. Zitat Ende. Zwar ist also der Erste Weltkrieg vorauseilende Krisenbewältigung, aber er bleibt für sich genommen eine rohe Improvisation und vor allem, gemessen am Traum von der definitiven Exorzierung der Krise, bleibt er hinter den hochgespannten Erwartungen zurück. Jener Sozialcharakter, der im Ersten Weltkrieg zum ersten Mal sich als Vernichtungs- und Zerstörungswut sich austoben durfte, ist am Ende nur von der Raserei wieder in die Apathie zurückgesunken. Die Mobilmachung stellt sich als die in Bewegung gebrachte leere Zeit dar. Das hat aber nicht Enttäuschung zur Folge, was man annehmen könnte eigentlich, sondern den eisernen Willen, es noch ein zweites Mal zu versuchen. Von der Vergeblichkeit seines Handelns lässt sich der Opferwahn nur noch weiter anspornen. Auch dazu hat Karl Otten einmal angemerkt, eine sehr hellsichtige Bemerkung, über die traumhafte Beziehungslosigkeit dieses deutschen Sozialcharakters, als den er ihn bezeichnet hat. Ihre, die Deutschen sind damit gemeint, ihre traumhafte Beziehungslosigkeit macht sie moralisch immun und zugleich zu allem, auch zu den grauenhaftesten Verbrechen fähig, ohne dass ihr Gefühl des rechten, wahren, edlen, das in ihnen als Deutschtum zu einer funktionellen Basis wurde, im geringsten davon angetastet würde. Weltfremd zu sein wie ein Professor, jenseits zu sein von Gut und Böse, Pazifist, General und Zyniker flachster Zuständigkeit in einem, das empfindet und erlebt der Deutsche in sich als eine große Tugend, bei anderen jedoch als etwas Feindliches, das ihn verachtet und vernichten will. Aus diesem Bewusstsein der eigenen antinomischen Stellung zur Welt entsteht die Behauptung, dass es ein anderes Deutschland gäbe, also jene von den Gutmenschen hierzulande immer geprägte Parole, die so human gemeint war, bezieht Otten hier also auf den Nationalsozialismus. Ne? Also die Behauptung, dass es ein anderes Deutschland gäbe, ein unsichtbares, das auf sich zurückbezogen, still in vielen, in den besten Deutschen lebe. Dieses andere Deutschland ist genauso wie das nicht andere Deutschland reine Traumexistenz, beziehungslos zum geschichtlichen Raum, bestenfalls die literarische Spekulation eines deutschen Professors auf die Dummheit der nicht träumenden Welt. Wenn es kein anderes Deutschland gibt, das vorhandene Deutschland sich aber im Zustand der Trance, des zeitlosen Traumas befindet, der Bewusstseinsspaltung befindet, so muss daraus gefolgert werden, dass es augenblicklich überhaupt kein Deutschland im Sinne der Wirklichkeit und des Bewusstseins der Menschheit gibt. Da alle Völker europäischen Geschichtsbewusstseins ihre Wirklichkeit in der Form von Staaten ausdrücken, muss man daraus weiter folgern, dass zwar ein deutsches Volk existiert, aber kein deutscher Staat. Das deutsche Volk hat seine Staatsform aufgegeben zugunsten des Hordenzustands eines Volkes auf der Wanderfahrt, der auf uns zeitlos wie ein Traum wirkt, in welchem die Gesetze staatlicher Logik aufgehoben, die Geschichte umgekehrt und in Auflösung begriffen sind. Neben und inmitten unserer Wirklichkeit hat sich eine relative Wirklichkeit niedergelassen, die zum Angriff auf unsere Welt übergeht und mittels der realen Technik allerdings den wirklichen Tod über uns bringt. Die Deutschen sind von der Idee des Siegers beherrscht, die vor der Tat kommt. Ihre Illusion ist daher eine zutiefst gewollte Antizipierung einer bereits erfüllten Tat, eine aktive Illusion, die als Impuls zum Sieg in den Massen, als Idee aber außerhalb ihrer liegt. Das Sammelbecken all dieser Sozialcharaktere, die hier beschrieben wird, ist dann die nationalsozialistische Bewegung, in der auch nun die definitive Heilung des Kapitalismus von seinen Gebrechen, das heißt also einen krisenfreien Kapitalismus und eine gemeinnützige Kapitalakkumulation verspricht und in der zum ersten Mal jetzt auch die Figur der jüdischen Weltverschwörung als jenes Janus-gesichtigen zum existenziellen Feind erklärten Gestalt annimmt. Und es kennzeichnet die Nationalsozialisten der Wille, die im Konzept des Volksgemeinschaftsstaates notwendig beschlossene Feinderklärung vorzunehmen und auch bis zur bittersten Konsequenz praktisch umzusetzen. Denn der Versuch, eine von ihrem ökonomischen und gesellschaftlichen Krisencharakter befreite Kapitalakkumulation zu organisieren, kann als ein logisch unmögliches, im Wortsinne also wahnsinniges Unterfangen, sich praktisch nur in Form jener monströsen Ersatzhandlung realisieren, wie sie die Vernichtung der Juden darstellt. Volksgemeinschaft kann praktisch nur bestehen als eine Wehrgemeinschaft, als eine zum Kollektiv der Verfolger mutierte Gesellschaft, die in mörderischer Absicht gegen die an empirischen Individuen repersonalisierten Produkte ihrer eigenen pathischen Projektion in Stellung geht. Die Gelegenheit, mit diesem Wahn ernst zu machen, bekommt also die nationalsozialistische Bewegung nach der Zusammenbruchskrise, nach der die Produktion dann niederliegt, das gesellschaftliche Humankapital in die Überflüssigkeit expediert und der Staat paralysiert ist. In dieser Situation betreibt der Nazifaschismus die negative Aufhebung des Kapitals. Diese heißt zunächst und grundsätzlich die staatlicherseits vorgenommene Liquidierung des Kapitals als eines Verhältnis einander widerstreitender Klassen in Form einer doppelten Enteignung, indem er nämlich sowohl die bürgerliche Öffentlichkeit und ihre klassische Repräsentanz, das Parlament, zerschlägt und die unmittelbaren Nutznießer des Kapitals an die von ihm in Eigenregie betriebene politische Akkumulation kettet und indem er andererseits die Organisationen der Arbeiterbewegung liquidiert und die gesellschaftliche Arbeit in staatlichen Massenorganisationen als quasi militärischen Einsatz für Volk und Staat bestimmt. Dies heißt jedoch nicht, dass damit eine bürokratisierte, in sich stabile, weil institutionell gefestigte und klar hierarchisch gegliederte Gesellschaft entstünde, wie es die herkömmliche Anschauung, der sich der Faschismus in Bildern von uniformierten Massen, Parteitagen, Fahnenschwenken, Arbeitsbrigaden usw. eingeprägt hat, will und wie es leider auch das Wort vom autoritären Staat ja nahelegt. Es ist nun aber so, dass es ja so ein Evergreen geworden ist, kennt es ja von der Krise und auch von anderen, der kritischen Theorie zu unterstellen oder den Analysen des Instituts für Sozialforschung. Das wäre auch alles nur der übliche leninische, leninistische Quatsch von der Aufhebung des Kapitals in Monopolen und so weiter. Und mit ihren Faschismusanalysen wäre sie darüber nicht hinausgekommen. Gegen Pollock, auf den dieser Vorwurf wohl zutreffen würde, und seinen Begriff vom Staatskapitalismus, hatte dagegen Adorno schon eingewandt. Ich zitiere aus einem Brief von 1941 an Horkheimer. Ich kann meine Ansicht über diesen Aufsatz, also Staatskapitalismus von Pollock, am besten dahin zusammenfassen, dass er eine Umkehrung von Kafka darstellt. Kafka hat die Hierarchie der Büros als Hölle dargestellt. Hier verwandelt sich die Hölle in eine Hierarchie von Büros. Ganz apart von dieser undialektischen Annahme, dass in einer antagonistischen Gesellschaft eine nicht antagonistische Ökonomie möglich sei. Falsch sei, so Adorno in einem anderen Brief, kurz danach wieder an Horkheimer, weiter. Falsch sei der Optimismus, auch der für die anderen. Denn was sich perpetuiert, scheint mir nicht sowohl ein relativ stabiler und im gewissen Sinne sogar rationaler Zustand, als vielmehr eine unablässige Folge von Katastrophen, Chaos und Grauen für eine unabsehbar lange Periode und damit doch auch wieder die Chance des Ausbruchs, die in der ägyptischen Version zu kurz kommt. Zitat Ende. Mit anderen Worten, hebt man also auf Deficit Spending und Staatsintervention und auf die unmittelbar staatliche Substitution der Zirkulation, auf die staatliche Inauguration, noch ein paar ohne, eines Sozialpakts, auf das Geflecht hypertropher Massenorganisationen, in denen die Gesellschaft neu organisiert wird, also kurz auf den unmittelbar kollektivistischen Etatismus ab, den der Nationalsozialismus ins Werk setzt, dann sind damit erstmal nur jene Merkmale benannt, die den Nazifaschismus als eine Erscheinungsform jener nachbürgerlichen Gesellschaft ausweisen, wie sie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts sich überall zu etablieren beginnt und die bürgerlich-liberale Ordnung ablöst. Was aber den Nationalsozialismus spezifisch ausmacht, zur reinsten Form dieser nachbürgerlichen Gesellschaft stempelt, was gewissermaßen seinen harten Kern ausmacht, der ihn ähnlich disponierten Gesellschaften zur gefälligen Nachahmung empfiehlt und ihn als Regime überdauert, wird damit jedoch verfehlt, nämlich die Konstitution der Gesellschaft als Selbstmordsekte, deren Mitglieder in der sicheren Annahme oder in der sicheren Ahnung, dass der Untergang über sie ohnehin verengt ist, nämlich sich anschicken, diesen Untergang bewusst an sich zu vollstrecken, das heißt also das Unabwendbare in die eigene Hand zu nehmen, das heißt also die Willkür der Selektion, die bislang das Wertgesetz vorgenommen hat, nunmehr bewusst zu exekutieren. Die Gesellschaft also als Selbstmordsekte, die sich als Opferbewegung zusammenrottet, mit dem einzigen Ziel, dass es vorher, vor dem Untergang, noch die als Antisubjekt halluzinierten Juden, also die vermeintlichen Urheber und Drahtzieher ihres Schicksals, erwischen soll. Es ist dieser gemeinsame Wille zum Untergang, in dessen Zeichen Staat und Staatsvolk sich kurz schließen und Blutsbrüderschaft schließen, und der das narzisstische Regime bis in die Einzelheiten seiner wirtschaftspolitischen Maßnahmen, seiner institutionellen Verfasstheit, seiner Außenpolitik und Kriegsführung prägt. Wenn der Nationalsozialismus also überhaupt etwas institutionalisiert, dann ist das der Ausnahmezustand in Permanenz. Die Krise, die in wahnhafter Ersatzhandlung zu beseitigen, die Nazis angetreten sind, ist nämlich in Wahrheit ihr Lebenselixier. Die wahnhafte Exorzierung der Krise durch die Vorbereitung und Durchführung der Entrechtung und Vernichtung der Juden einerseits, des Raubkriegs andererseits, konstituiert eine Gesellschaft, die statt einer sich selbst reproduzierenden Produktion eine sich selbst reproduzierende Krise setzt, was in einem wahr und wahnhaften Höllenzirkel wiederum den Vernichtungseifer befeuert. Die Substitution des Markts durch den Staatskonsum in Form von Rüstungsaufträgen beseitigt zwar die krisenhafte Reibung von Produktions- und Zirkulationssphäre, lässt dem Produktionszwang des Kapitals freie Bahn und verwirklicht die totale Verwertung des Werts um seiner selbst willen, mit der Konsequenz allerdings, dass in den produzierten Waren zwar gesellschaftliche Arbeitszeit vergegenständlich ist, sie ihren Wert jedoch nicht zum Zweck sich erneuernder Akkumulation übertragen, weil sie nämlich nur unreproduktiv, das heißt also im Krieg, konsumiert werden können, genauso wie das variable Kapital, das zu diesem Konsumptionszweck aus der Arbeit in der Fabrik abgezogen wird und im Krieg zur Arbeit des Tötens und im Lager zur Arbeit der Vernichtung abkommandiert wird. Die nationalsozialistische Staatskonjunktur konstituiert also derart eine negative Akkumulation, in der von Anbeginn an der Produktionsapparat unter dem Gesichtspunkt der Vernichtung in Gang gebracht wird. Das heißt, virtuell immer schon bereits zu schlagen ist. Eine Gesellschaft, die anstatt sich auf immer höherer Stufenleiter zu reproduzieren, sich nur immer weiter in den Abgrund bohrt. In der zum Kollektiv der Verfolger zusammengeschweißten volksgemeinschaftlichen Arbeitsfront ist zwar der Klassenantagonismus stillgelegt, mit der Konsequenz, dass der stillgestellte Antagonismus als durch keine Regeln mehr gebändigte anarchische Konkurrenz der Ressorts, der Cliquen, der Verbände und nicht zuletzt der einzelnen Volksgenossen in nie gekanntem Ausmaß sich reproduziert. Als wahnhafte Gesellschaftsstrategie, die von dem lebt, was es perhorresziert, ist es das auszeichnende Charakteristikum dieser negativen Aufhebung des Kapitals, dass sie nie zu einem definitiven Ende kommt. Immer noch ruft der Antisemitismus erst zu ganzer Arbeit auf, wie Horkheimer und Adorno dies einmal in der Dialektik der Aufklärung formulierten. Sein Lebenselement ist also die blindwütige Raserei, die als permanente Mobilmachung institutionalisiert wird. Der Faschismus, der faschistische Volksgemeinschaftsstaat, ist also die Kampagnendemokratie par excellence, die von der permanenten Mobilmachung und Zuspitzung lebt. Ununterbrochen müssen Verschwörungen aufgedeckt, Skandale angeprangert, Drahtzieher und Hintermänner entlarvt und im Angesicht der allgegenwärtigen und nie völlig gebannten Bedrohung kollektive Verbrüderungsfeiern inszeniert werden. Nur stillstehen darf die Kampagnenmaschine nicht, denn das wäre ihr tatsächlicher Untergang. Die Mobilmachung lebt davon, die panische Angst, die die vom kapitalen Verwertungsprozess für überflüssig erklärten umtreibt, am Leben zu erhalten, indem sie mit schwachsinnigen Parolen von Rasse, Blut, völkischer Erneuerung und so weiter jeden Einzelnen unter Verdacht setzt. Er oder sie lasse es an Loyalität oder Opferbereitschaft mangeln. Damit ist der Ring freigegeben für eine bis aufs Messer geführte Konkurrenz aller gegen alle, denn der Untätigkeit verdächtig kann jeder sein, und da keiner weiß, ob morgen eine andere Loyalitätsbezeugung als heute gefordert ist, will jeder an erster Stelle sein. Die allgemeine Panik gebiert also jene vorauseilende Dienstbarkeit der Subjekte, die der Macht jeden Wunsch von den Lippen abliest. Sie ist jene sinistre Energie, aus der die Massenvernichtung ihre barbarische Durchschlagskraft bezieht. Die Volksgemeinschaft funktioniert also nach dem Muster der Bandendisziplin, die nicht auf geschriebenen Gesetzen beruht, sondern auf der Kooptation all jener, die schon genug Dreck am Stecken haben und durch ihre Tat bewiesen haben, dass sie dicht halten und im Zweifelsfall sich mit Haut und Haaren opfern werden. Wer sich als unabkömmlich erweist, und die Deutschen haben das in ihrer überwältigenden Mehrheit getan, wird dann in den Kreis der Macht aufgenommen und darf als ein Teil des staatlichen Kollektivs dessen Geschäft der barbarischen Krisenbewältigung mitbesorgen, nämlich über Tod und Leben anderer zu befinden. Also das, was den Staat in seinem Wesenskern eben ausmacht. Der von einer Clique mobilisierte Kriseninstinkt atomisierter und überflüssiger Individuen stiftet also einen ebenso ungreifbaren wie real existierenden, also Marx zu paraphrasieren, sinnlich-übersinnlichen Konsens verbrecherischen Inhalts, der keinerlei Willensbekundung, Beschlussfassung, Verabredung, nicht einmal eines Programms bedarf, sondern nur des Augenzwinkerns der Leithammel an der Spitze, damit alle sofort verstehen. Darin ist der Nationalsozialismus, anders als gemeinhin angenommen, der Erbe des Liberalismus wie der Massendemokratie. Jeder ist seines Glückes Schmied und kann es bis nach oben schaffen, sofern er sich den Staat nach Kräften andient. Und alle sind gleich, nämlich indem sie ihre Unterdrückung selbst verwalten, ihre eigene Aufopferung betreiben und andere dafür büßen lassen. Und darin ist der Nationalsozialismus, könnte man hinzufügen, auch schon die erste Realisation der Postmoderne, bevor es diesen Begriff eigentlich noch gab, weil jenes vom Kapital mobil gemachte Subjekt nichts anderes vollziehen muss als jene diffundierende Identität und den permanenten Identitätswechsel. Dabei ist diese Form bandenmäßiger Kooptation kein bloß innergesellschaftliches Phänomen, sondern es findet seine geopolitische Fortsetzung. Und diese Tatsache stellen all jene deutschen Hilfsvölker unter Beweis, die sich von den Ukrainern über die Letten, Litauer und Albaner bis hin zu den Moslembrüdern und Palästinensern der deutschen Vernichtungspolitik als kompetente und uneigennützige Vollstrecker empfahlen. Sie alle suchten das Bündnis mit den Nazis, weil sie sich als Deutsche begreifen, weil sie sich von der deutschen Form der nachholenden Kapitalisierung, das heißt Arbeitsfront minus Bürgertum, und demzufolge Folge von der deutschen Krisenbewältigung ihren Teil abschneiden wollen. Und es sind nicht zufällig dieselben völkischen Banden, zu denen das souveräne Deutschland von heute wieder die herzlichsten Beziehungen unterhält. Jetzt kommt der letzte Absatz. Das tausendjährige Reich erweist sich also als die Vollstreckung der schlechten Unendlichkeit, als Vernichtung, die zirkulär sich immer wieder erneuert, als ein Regime, das einmal in Gang gekommen, nicht mehr von innen, sondern nur noch von außen, das heißt durch die militärische Gewalt der Alliierten gebrochen werden kann. Die Gesellschaft, die die Rechtsnachfolge des besiegten Nationalsozialismus antritt, die bundesrepublikanische, kehrt scheinbar mit der Wiedereinrichtung einer reproduktiven Ökonomie, mit mehr Parteiensystem und Verfassungsstaat, zur vorfaschistischen Ausgangslage zurück, während sie sich bei genauer Betrachtung bis in die Einzelheiten als postfaschistische Gesellschaft erweist. Das heißt, um diesen Begriff, diesen inflationär gebrauchten Begriff mal wieder einzugrenzen, als eine Gesellschaft, die sich auf den Resultaten bewegt, die der Nationalsozialismus geschaffen hat. Das betrifft zunächst ganz grundlegend schon die Rede vom Wirtschaftswunder. Ein Begriff, der ja ursprünglich in den 40er Jahren für die nationalsozialistische Rüstungskonjunktur geprägt wurde und bis in die 70er Jahre, die dank großzügiger Kapitalhilfe, die die US-amerikanische Siegermacht gewährt, scheinbar immerwährende, auf den Gleichklang von Vollbeschäftigung und Massenkonsum gegründete Prosperität bezeichnet. Im Erstaunen darüber, dass die Vernichtung und Massenmord nicht Rache und Bestrafung nach sich zogen, sondern den durch das Wohlwollen der Sieger ermöglichten Wohlstand. Das heißt also, die zufällige Koinzidenz von Vernichtung und Volkswohlstand begreift das faschisierte Massenbewusstsein als logische Folge. So nach dem Motto, wie Karl Kraus einmal in den letzten Tagen der Menschheit schrieb, Jesus nah, uns geht's gut. Die Vernichtung hat sich also gelohnt, wenn das der Führer noch hätte erleben dürfen. Die Nachkriegsprosperität scheint also den alten Wunschtraum der Deutschen und damit der nationalsozialistischen Ideologie, in der sie sich inkarnierte, endlich zu erfüllen. Das Kapital ist endlich krisen-, das heißt judenfrei geworden, dank der Vernichtung zu einer produktiven und gemeinnützigen Einrichtung mutiert, die fortwährend Dinge erzeugt, in denen die Schaffenskraft der deutschen Arbeitsfront inkarniert ist. Und als Serviceunternehmen, das die Menschen fortwährend mit VW Käfer, Nierentischen, Bratwurst und Fremdenlegionärschlagern beglückt, scheint sich das narzisstische Versprechen von einer Konsumgesellschaft des ganzen Volkes auch zu erfüllen. So erscheint also in der postfaschistischen Nachkriegskonjunktur die nationalsozialistische Mobilmachung ökonomisiert und privatisiert. Während der Faschismus die Massen noch unmittelbar und getrennt von ihrem Alltagsleben, wiewohl permanent in es eingreifend, mobilisieren musste, erscheint im Postfaschismus die Inszenierung von Gemeinschaft in die dauerpräsente und mittlerweile unermesslich diversifizierte Totalität von Waren und Dienstleistungen gebannt, als mit ihnen verwachsener, medial und reklameförmig inszenierter Bestandteil. Im Unterschied zum Nationalsozialismus ist also der Selbstgenuss von Gemeinschaft damit wieder ein formell privativer und durch die Zirkulation vermittelter geworden. Dafür aber hat sich umgekehrt der Konsument und sein Bedürfnis entprivatisiert. Am Produkt wird nämlich nicht mehr ein bestimmter Gebrauchswert, sondern sein vergemeinschaftender Effekt gesucht, der es als Inkarnation des volksstaatlich gezähmten Kapitals ausweist. Und die Konsumption wird zur Front, an der die entscheidenden Schlachten nun geschlagen werden. Das Bewusstsein, dass derart zwischen Massenvernichtung und Volkswohlstand eine Beziehung stiftet, wo in Wahrheit bloß der Zufall waltet, wird freilich hervorgebracht und genährt durch die Art, in der der bundesdeutsche Staat den kollektivistischen Etatismus, den der Nazifaschismus ins Werk gesetzt hatte, demokratisch weiterbewirtschaftet. Anders als sein Vorgänger interveniert der bundesdeutsche Staat nicht unmittelbar in die Reproduktion des Kapitals, sondern installiert ein System aktiver Krisenprävention, das die Rückkunft jener scheinbar erfolgreich gebannten Krise zu verhindern bestrebt ist und das die Bundesrepublik als soziale Marktwirtschaft, im Unterschied nämlich zum gemeinschaftszerstörenden Manchester-Kapitalismus, charakterisieren soll. Im Begriff der substanziellen Werteordnung, die im Grundgesetz ja festgeschrieben ist, wird die nationalsozialistische Volksgemeinschaft als Grundlage der postfaschistischen Gemeinschaft der wehrhaften Demokraten legalistisch fixiert und nach dem Muster faschistischer Mobilmachung als über der Legalität stehender und von den Staatsbürgern durch vorauseilende Dienstbarkeit zu beglaubigender Inhalt aufgerichtet. Dieses System des verfassungsstaatlich gezähmten, vorverlagerten Notstands ist in der für die Geldwertstabilität zuständigen Bundesbank, die mittlerweile auf deutsches Drängen ja durch die nach ihrem Vorbild modellierte Europäische Zentralbank ersetzt ist, ebenso inkarniert wie in der Ende der 60er Jahre nach dem ersten krisenhaften Einbruch ins Grundgesetz eingefügten staatlichen Verpflichtung für das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht Sorge zu tragen. Es findet sich in der Sozialpartnerschaft ebenso wie in den Volksparteien wieder, die keine Partikularinteressen bekanntlich vertreten, sondern als ehrliche Makler des Gemeinwohls und die in die Latenz gedrängten Ressentiments der als Akklamationsmasse gesetzten Wähler beständig bedienen. Der bundesdeutsche Staat beendet die nationalsozialistische Mobilmachung derart nicht, sondern drängt sie nur in die Latenz und behält sie sich als Notstandsreserve vor. Dass die Ekstase der totalen, alle Lebensbereiche umfassenden nazifaschistischen Mobilmachung fast über Nacht der scheinbar totalen bundesrepublikanischen Entpolitisierung Platz machte, entspricht aber der Kontinuität wiederum jener Sozialcharakters, der unvermittelt wieder von Raserei in Apathie umschlägt. Notstand heißt im nachfaschistischen Deutschland nicht autoritärer Verordnungsstaat, sondern direkte Demokratie und völkische Erhebung. Das hatte die Studentenbewegung und in ihrem Gefolge die Neue Linke nicht nur einfach verkannt, sondern aus dieser Verkennung heraus ihre politischen Ziele formuliert, die stereotyp bekanntlich in Forderungen nach mehr Demokratie, nach Mitbestimmung, nach Selbstverwaltung, nach Eigenverantwortung mündeten. Damit hat aber die Linke nicht einfach nur das bundesrepublikanische System des totalen Konsenses perfektionieren helfen, sondern noch vor dem Eintritt der Krise der Gemeinschaft der Ressentimentgeladenen Schritt für Schritt, Demo für Demo, Kampagne für Kampagne die Zunge gelöst. Im postnationalsozialistischen Deutschland Demokratie zu fordern, kann nichts anderes heißen als Ermutigung zu Selbstjustiz und Aufforderung zum Amoklauf. Denn der Adressat dieser Forderungen ist das faschisierte Subjekt, dem die Relativierung eigener Interessen an staatspolitischen Notwendigkeiten, das heißt also die eigenverantwortliche Entindividuierung, zur spontanen zweiten Natur geworden ist. Genau diese eigenverantwortliche Entindividuierung wird ihnen aber heute, nämlich in Zeiten der Krise, immer vehementer abgefordert. Und genau darin erweist sich die Bundesrepublik einmal mehr als legitimer Abkömmling des Naziregimes und integraler Bestandteil der faschistischen Epoche, dass ihre Verfasstheit die Faschisierung des Subjekts fortgezeugt und damit die Bedingungen geschaffen hat, dass die Krise im allgemeinen Bewusstsein nach denselben Mustern wahrgenommen wird, wie sie am Übergang zum Nationalsozialismus sich zeigten. Es gibt ja diese schöne Formulierung von Georg Seslen in seinen beiden sehr verdienstvollen Büchern über die Kultur des Nationalsozialismus, bei Tiamat erschienen, wo er mal bemerkte, der Nationalsozialismus hat Bedingungen geschaffen dafür, dass es 1965 mehr überzeugte Nazis gibt und 1985 noch einmal mehr als 1945. Die Krise des Volksstaates zerstört also das Phantasma der volksstaatlichen Zähmung des Kapitals und damit die Illusion des Endsiegs über das Judentum als negatives Prinzip. Und wie gehabt, feuert dies den Antisemitismus nur umso mehr an. Der aber mangels empirischer Juden, an denen er sich vergreifen kann, sich einstweilen an Ersatzobjekten schadlos hält. Mittlerweile hat die hektische und zwanghafte Suche nach immer neuen und in immer kürzeren Abständen verschlissenen Feindprojektionen längst die Gestalt einer aus ihrer Latenz entbundenen Dauermobilisierung angenommen, in der eine Kampagne die andere jagt. Wer als Bedrohung für das Gemeinwesen gehandelt wird und dann die Rolle des Volksfeindes spielen darf, ist, so scheint es zumindest, ziemlich egal geworden. Es können Kinderschänder, korrupte Politiker, die Bauern und die Agrarindustrie genauso sein. Und selbst die Nazis, erinnert euch an die Kampagne von vor 2 Jahren, der Aufstand der Anständigen, selbst die Nazis können zur Zielscheibe des seiner Struktur nach faschistischen Ressentiments werden. Mit anderen Worten, es kann alle treffen, alle sind verdächtig. War die Feinderklärung in der alten Bundesrepublik eine der Mitte gegen die Extreme, die Linke, die RAF, so sind heute alle im Visier des Volkszorns und deshalb haben jede neue Feinderklärung Atomisierung, Feindseligkeit und Konkurrenz aller gegen alle nur verschärfen. Einig ist sich aber die Gemeinschaft der Feindseligen mittlerweile allemal, wenn es gegen das letzte verbliebene Objekt des Antisemitismus geht, Israel. Im selben Maße, wie er die vermeintliche Bedrohung für Auschwitz entgleitet, erkennt sich die Gemeinschaft der Gescheiterten, die von anonymen Mächten mal wieder um ihren Erfolg geprellt wurde, im Kollektiv der Selbstmordattentäter und Moslemfaschisten wieder und lässt die offizielle Israel-Freundlichkeit, den Philosemitismus, der heute bezeichnenderweise nur noch von der Springerpresse und an ihr voran der Bildzeitung vertreten wird, die also an humaner Substanz jedes linke Blättchen mittlerweile übertrifft. Und die Springer-Kampagne, das Ende der 60er Jahre vielleicht dann nochmal im neuen Licht erscheinen lässt, man weiß es nicht, lässt also diesen Philosemitismus ganz entschlossen fahren. Man erkennt, und das kann man ja noch hinzufügen, also ARD kann mittlerweile Stimme Palästinas genannt werden, Vox, Vox Populi, oder könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt. Man erkennt also in ihnen diejenigen, die das zu Ende bringen könnten, daran anknüpfen könnten, woran die Deutschen nicht zuletzt durch das amerikanische Militär 1945 gehindert wurden. Er kennt in den Selbstmordattentätern jene bedingungslose Aufopferungs- und Vernichtungsbereitschaft, die auch die Deutschen einmal als Selbstmordsekte auszeichnete. Man wünscht den Juden wieder Tod und Verderben an den Hals. Und selbstverständlich in aller Freundlichkeit, nämlich im Rahmen einer Friedenslösung mit einem Staat Palästina, von dem doch zugleich alle wissen, dass er ein Gebilde sein wird, wo mangels einer reproduktiven Ökonomie, die also nur durch einen Handel, wie er derzeit noch mit Israel betrieben wird, würde also dann auch wegfallen. Und wo also mangels einer reproduktiven Ökonomie der einzige Beruf, den seine Bürger ausüben würden, der des Palästinensers ist. Das heißt also der des vernichtungswütigen Mordbrenners. Der einzige Trost, der da bleibt, ist, dass es den Deutschen wahrscheinlich auch nichts nützen wird. Schon die Kampagne zu BSE und Maul- und Klauenseuche hat der gesellschaftlichen Mitte klargemacht, wo sie steht und was sie zu erwarten hat. Kurz nachdem diese Kampagne nämlich wieder abflaute, zeigte sich, als Kanzler Schröder damals über die Arbeitslosen als Arbeitsunwillige und Drückeberger herzog, sich erfreut über diese Vorschläge und schrieb also am 18.04. letzten Jahres, zeigte sich da erfreut über die, Zitat, ersten konstruktiven Vorschläge zur Bekämpfung der Volksseuche, Massenarbeitslosigkeit. Das heißt also, als pathologische Fälle, als den Volkskörper bedrohendes Geschwür, werden also nicht mehr nur jetzt einige unbelehrbare Linksradikale dargestellt, sondern die ökonomisch an den Rand gedrängte Mitte selbst. Mittlerweile hat der Korruptionsverdacht sogar die altehrwürdige und schnarchige Bundesanstalt für Arbeit erwischt. Und wie die Damenschrauben jetzt angezogen werden, lässt sich jeden Tag eigentlich in der Zeitung lesen. So ist also nicht die Wiederkunft des Nationalsozialismus zu befürchten, wie dieser alte, unselige Faschisierungsdiskurs in der deutschen Linken immer meinte, sondern die narzisstische Mobilmachung kehrt wieder, ohne dass es dazu eines faschistischen Regimes noch bedürfte. Wir befinden uns vielmehr inmitten einer demokratischen Barbarei, in der die Veranstalter die Enthemmung, Stichwort Eigenverantwortung, mit dem zügigen Ausbau eines gewissermaßen klassisch autoritären, sprich repressiven Staates unmittelbar zusammenfällt und die deshalb mit einer Neuauflage des Liberalismus, wie diese Formel vom Neoliberalismus immer nahelegt, nichts zu tun hat, sondern das repressive Wesen des sozialstaatlich wartierten Postfaschismus nun ungeschminkt hervorgeht. Die Forderung des deutschen Arbeitgeberpräsidenten Hund, auch aus dem letzten Jahr, nach einer Mobilitätspflicht für Arbeitslose, bringt diese Entwicklung auf den Punkt. Die bürgerliche Gesellschaft ermöglichte ja einmal Mobilität als Befreiung von Idiotie und Stumpfsinn einer stationären, an Familien und Boden geketteten Lebens. Zwar trug die als Grundrecht kodifizierte Bewegungsfreiheit ihre Verpflichtung als Unausgesprochene immer schon mit sich. Jetzt streift aber die Freiheit ihren Schein ab und bekennt sich offen als Pflicht und Opfer. Man darf also gespannt sein, auf welche gesellschaftlichen Phänomene und Bereiche, die in ihren Ursprung faschistische Konstruktion dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dieses Wertekerns, also des pflichtgemäßen, erwünschten und opportunen Gebrauchs der Freiheit, mit der man früher auf die Linken zielte, noch ausgedehnt werden wird. Das bringt andere auf den Geschmack, so äußerte sich auch im letzten Jahr der hessische Justizminister Wagner über die in Hessen seit einem Jahr laufende Erprobung der elektronischen Fußfessel. Wie folgt, Zitat, sie fördert Eigeninitiative und Selbstdisziplin bei Straftätern, die unter Bewährungsaufsicht stehen. Wagner sagte, die Fußfessel sei zum Beispiel geeignet, man höre und staune, Langzeitarbeitslose und Suchtkranke zu einem geregelten Tagesablauf zu motivieren. Sie leiste damit eine wichtige Hilfe zur Selbsthilfe, die allen nützt. So hat man sich in Deutschland direkte Demokratie vorzustellen. Viel Spaß.